Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi. Eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und dir Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der Wissenspodcast von PM trifft das Helmholtz-Zentrum Herion.
Heute, was passiert eigentlich in den Tiefen des Ozeans und was hat das mit dem Klimawandel zu tun? Lasst uns abtauchen. Hi und herzlich willkommen zu Herion Academy, dem Spezial von PM Schneller Schlau. Ich bin Svea Ecker, Tech-Journalistin und einmal im Monat hört ihr hier alles über die neueste Forschung des Helmholtz-Zentrum Herion. Thorsten, hast du für heute eigentlich deine Badehose dabei?
Na klar, ich habe immer eine Badehose dabei. Hallo auch von mir, ich bin Thorsten Fischer, Biologe und leite die Kommunikation am Helmholtz-Zentrum Herion. Wir erforschen das Klima, die Küsten und entwickeln neue Technologien und Materialien für die Medizin, den Automobilbau oder auch für Windkraftanlagen auf hoher See. Und ins Meer gehen wir ja auch heute zusammen, und zwar in die Twilight Zone.
Twilight Zone. Also Twilight, also das kenne ich ja erstmal nur aus dem Vampir-Roman, so bis zum Morgengrauen und so.
Boah, was liest du denn?
Ich dachte, ich oute mich gleich.
Okay, dann kläre ich dich mal hier offiziell auf. Als Twilight bezeichnet man die Zone im Meer, in der noch ganz wenig Sonnenlicht vorhanden ist. Das ist so zwischen 200 und 1000 Meter Tiefe etwa.
Aha, okay, also doch so ein bisschen wie in der Welt der Vampire, die ja auch das volle Tageslicht scheuen.
Ja, das kann man schon sagen. Das ist die Zwielichtzone. Meeresbewohner, die hier leben, wollen möglichst viel sehen. Und natürlich selber nicht gesehen werden.
Nice. Also ich war da noch nie. Also ich bin maximal mal so 5 Meter tief in meinem Leben getaucht. Und da habe ich mich schon fast gefühlt wie auf einem anderen Stern.
Mein persönlicher Rekord liegt bei 30 Metern. Das ist aber auch lange her. Wir ändern das aber heute. Und zwar mit unserem Gast Dr. Klaas-Ove Möller. Er ist ein Kollege von mir. Wir haben immer miteinander zu tun, wenn es um das Plankton geht. Seit mehr als 7 Jahren ist er jetzt bei uns am Herion im Bereich der Küstenforschung. Ganz konkret am Herion-Institut für Kohlenstoffkreisläufe.
Und Klaas ist wirklich ein Spitzenwissenschaftler. Er war als Gastwissenschaftler an den bedeutungsvollsten Forschungszentren der Welt, also zum Beispiel in den USA. Er arbeitet heute mit an einem UN-Projekt zur Erforschung der Twilight Zone. Und ja, das wird später noch wichtig werden. Du hast es auch schon angedeutet, Plankton ist sein Spezialgebiet und er ist der Spezialist, wenn es um Unterwasserkameras und den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Meeresforschung geht. Da ist er einer, der so wirklich die allerersten Erfahrungen gesammelt hat.
Klaas, schön, dass du da bist.
Hallo Svea, hallo Thorsten. Ja, schön bei euch zu sein hier heute. Es bringt mir immer sehr viel Freude, über Plankton zu reden und auch andere Menschen, die vielleicht noch nie so tief getaucht sind, mitzunehmen und ja, eine kleine Einführung zu geben.
Jetzt merken wir das schon, naja, ich würde sagen, seit Jahren. Es wird jedes Jahr immer wärmer und jedes Jahr werden neue Hitzerekorde aufgestellt.
Und vor allen Dingen auch Hitzerekorde gebrochen. Darauf werden wir uns natürlich in Zukunft immer öfter einstellen müssen. Wir werden diese Rekorde jetzt immer wieder hören, denn bedingt durch den Klimawandel steigen die Temperaturen.
Ja, Klaas Thorsten hat es ja eben gesagt, wir müssen uns an neue Temperaturrekorde gewöhnen. Du beschäftigst dich ja mit dem Ökosystem unserer Ozeane, also mit der sogenannten Twilight Zone ganz besonders. Was bedeutet das dann genau für diese Zone im Meer, wenn es immer wärmer wird?
Naja, also dem Ozean geht es eigentlich ziemlich genauso wie dem Kontinent. Also der Ozean erwärmt sich immer weiter. Das ist ziemlich gut zu sehen an den Oberflächentemperaturen, die seit einiger Zeit steigen. Die kann man ziemlich gut messen, von Satelliten aus auch. Wenn man jetzt über die Twilight Zone nachdenkt, da ist es natürlich ganz ähnlich. Also wir können auch erhöhte Temperaturen messen. Die gehen teilweise einher mit verringerten Sauerstoffkonzentrationen in diesem Gebiet. Und das hat natürlich auch dann dramatische Auswirkungen auf die Organismen.
Wie merkt man das? Also sterben dann die Fische oder was sind die Auswirkungen?
Also Auswirkungen, die man ziemlich gut erforscht hat bisher schon, ist das Auftreten von invasiven Arten in bestimmten Gebieten. Das heißt, dass auf einmal eine Quallenart an einer Stelle vorkommt, wo sie vorher noch nie war. Wir haben auch Wanderungsverhalten, das heißt horizontale Wanderung, wo Fische Richtung Nordpol sich eher verschieben. Also dort, wo das Wasser immer noch kühler ist, dort wandern sie hin und vermeiden das wärmere Wasser.
Und du, Klaas, beschäftigst dich ja mit den ganz kleinen Organismen, mit dem sogenannten Plankton. Ich glaube, wir müssen erstmal erläutern, Plankton, was ist das eigentlich genau?
Also Plankton ist an sich, wenn man das ketzerisch sagen will, ist es das Fischfutter. Es ist aber was ganz anderes, nur es ist das Treibende im Ozean. Das heißt, Plankton kommt aus dem Griechischen und heißt, alles was treibt, alles was sich nicht aktiv gegen die Meeresströmung fortbewegen kann, zählt eigentlich zum Plankton. Das heißt, es sind Mikroorganismen, die sind wahnsinnig klein, die man mit bloßem Auge gar nicht sehen kann. Aber es gibt auch riesengroßes Plankton. Wenn wir uns zum Beispiel die Strände im Sommerurlaub an der Ostsee vorstellen, da finden wir auch die ein oder andere Qualle und die gehören halt auch zum Plankton.
Also alles, was herumtreibt, ist Plankton. Auch wenn ich immer sage, unheimlich klein, sagtest du selbst, es gibt auch größere Planktonorganismen. Das Wesentliche ist, sie lassen sich treiben oder sie müssen sich treiben lassen, weil sie gar nicht gegen die Strömung ankommen. Ist das richtig?
Das ist ganz richtig. Es gibt aber Wanderungsverhalten, die wir auch im Plankton sehen. Das heißt nicht in der Horizontale gegen die Strömung, aber in der Vertikale. Und eins der schönen Zitate aus den schon 60er Jahren, wo man das entdeckt hat, ist, dass die größte Wanderung, die jeden Tag stattfindet in Form von Biomasse, findet im Ozean statt. Und das heißt, diese Mikrometer kleinen Organismen, die wandern mehrere hundert Meter aus der Tiefe, aus der Twilight Zone an die Oberfläche, um dort zu fressen und das im Schutz der Dunkelheit, wo die Fische sie nicht fressen. Und dann, wenn ja sozusagen das Tageslicht wieder loslegt, dann wandern sie wieder runter.
Das heißt, das Plankton, das sind einerseits ja so, kann man sich vorstellen, wie so Algenarten, aber es sind auch Organismen.
Genau, man unterscheidet das Plankton in Phytoplankton und Zooplankton. Und das Phytoplankton ist das pflanzliche Plankton. Das heißt, die machen auch Photosynthese. Und das Zooplankton, das sind die tierischen Organismen. Das heißt, die fressen auch Phytoplankton. Und das sind die Organismen, die wir auch in der Tiefe so sehen.
Und viele von denen sind dann ja wirklich auch sehr, sehr klein. Die großen Quallen, die kennt man, weil man sie am Ostsee- oder Nordseestrand sieht. Aber ich glaube, die ganz kleinen Planktonteilchen, die sind etwas 200 bis 200 Mikrometer nur groß.
Das kann jetzt niemand vorstellen, Thorsten.
Ja, sorry. Also vielleicht zum Vergleich. Unser menschliches Haar hat ungefähr eine Dicke von 50 bis 100 Mikrometern. Also kann man sagen, dass viele der kleinen Zoo- und Phytoplanktonorganismen etwa so groß sind wie unser Haar.
Was passiert denn jetzt also durch die Erwärmung der Meere mit dem Plankton?
Also eine Sache, die man ziemlich gut erforscht hat, ist sozusagen, dass das Plankton, das Phytoplankton auch teilweise kleiner wird. Wir haben weniger Plankton in bestimmten Meeresgebieten. In anderen Gebieten haben wir wiederum mehr. Es tauchen neue Arten auf. Und gerade dieses, was ich vorhin schon erwähnt habe mit den invasiven Arten, dass die Arten sich ändern, die bringen natürlich ein normales Gleichgewicht, eine gewisse Balance in Imbalance. Also sozusagen, dass sich schon Dinge ändern. Man kann sowas immer ziemlich schwer vorhersagen. Es gibt natürlich Modelle, mit denen man sowas teilweise vorhersagen kann oder möchte jedenfalls. Aber wie sich das nun genau auswirkt, das weiß man immer dann erst, wenn es passiert ist, was natürlich dann auch immer sehr kritisch ist.
In Vorbereitung auf den Podcast habe ich eine Studie dazu gelesen, also zum Plankton und zur Erwärmung. Und Da stand drin, dass die Vielfalt der Planktonarten durch das wärmere Wasser zunimmt. Und es hört sich ja erstmal gut an, nach dem Motto, okay, mehr Plankton, mehr Futter für die Fische. Aber so einfach ist es ja nicht.
Nee, und da muss man auch ganz klar unterscheiden wiederum zwischen dem Phytoplankton und dem Zooplankton. Wenn wir jetzt mehr Phytoplankton haben,
das sind die Pflanzen, auch,
genau,
also das pflanzliche
sind ja, genau, Plankton. Wir sagen einfach mal pflanzliches Plankton jetzt, dann ist es so, dass wir natürlich mehr zu fressen haben für das Zooplankton, aber dann, wenn wir eine Veränderung haben wiederum, dass einige Arten abwandern, weg sind und andere dann sozusagen den Platz übernehmen, kann es sein, dass diese auch teilweise toxische Arten sind. Das heißt, wir kennen alle, glaube ich, auch in den bestimmten Meeresgebieten die Cyanobakterien, diese Blüten, dann darf man nicht schwimmen, weil man dadurch Kopfschmerzen kriegen kann. In ganz großen Skalen gibt es sozusagen sogenannte HAPS, das sind Harmful Algae Blooms, das sind toxische Algenblüten. Und die führen teilweise dann zu Fischsterben oder anderen eher nicht sehr schönen Dingen im Ozean.
Also was leicht nachzuvollziehen ist, denke ich, dass das Plankton wichtig ist als Nahrungsgrundlage, weil die kleinen Organismen von größeren gefressen werden. Das kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Was ich noch nicht genau verstanden habe, welche Rolle spielt das Plankton eigentlich für unser Klima?
Das denken viele gar nicht so, aber das Plankton spielt eine der größten Rollen eigentlich im Ozean für unser Klima. Das heißt, das pflanzliche Plankton, das Phytoplankton, nimmt CO2 aus der Atmosphäre auf, das sogenannte Kohlendioxid, unser Treibhausgas, und bindet das. Das heißt, sie betreiben Photosynthese, sie verstoffwechseln das und wenn sie dann absterben, dann sinken sie zum Meeresboden. Und auf diese Art und Weise wird Kohlenstoff in die Tiefe gebracht und unser Ozean puffert das Klima in der Atmosphäre ab. Und das ist halt irgendwie eine Sache, die man als biologische Kohlenstoffpumpe bezeichnet. Und auch die wird beeinflusst zum Beispiel durch die Größe des Planktons oder die Art des Planktons. Das heißt, wenn wir Plankton haben, was harte Kalkschalen hat, wie einige Phytoplankton, pflanzliche Planktonzellen oder einige Organismen, dann sinken diese schneller runter. Also größere Partikel, schwerere Partikel sinken schneller runter. Es sind nicht nur die abgestorbenen Partikel, sondern auch die Fäzes, also was sie sozusagen verstoffwechseln und ausscheiden, das sinkt halt auch runter. Das spielt eine wesentliche Rolle sozusagen, um Kohlenstoff im Ozean zu binden.
Ist das dieser Schnee, von dem ich schon mal gehört habe? Meeresschnee? Ich konnte mir gar nicht vorstellen.
Dass keine Drogen.
Genau, keine Drogen und auch kein weihnachtlicher Schnee, also kein weißer Schnee. Was ist das für ein Meeresschnee oder Marine Snow?
Im Ozean draußen schneit es eigentlich das ganze Jahr über. Also wirklich 365 Tage im Jahr.
Koks für die Fische.
Ganz genau, damit die sich auch wohlfühlen da unten. Der Marine Snow ist eigentlich auch abgestorbenes Material, was runtersinkt. Taucher haben das so beschrieben in den 90er Jahren, glaube ich, war das so, dass man getaucht ist und man hat es eigentlich so leise Rieseln immer sehen, dass immer irgendwas runtergefallen ist von der Oberfläche. Und so kam der Begriff Marine Snow eigentlich dann.
In Vorbereitung auf den Podcast, da hast du uns ein ganz irres Foto geschickt. Und ich glaube, das würde ich hier einfach nochmal sozusagen rausholen, vorzeigen. Ihr könnt es im Moment draußen nicht sehen, deswegen beschreiben wir es gleich mal.
Genau, ich öffne das hier auch mal. Und vielleicht, während ich das öffne, für alle der Hinweis, ihr könnt dieses Bild natürlich nicht hören, aber ihr könnt es sehen. Und zwar haben wir vom Helmholtz-Zentrum Herion einen YouTube-Kanal, wo wir diese Sendung auch aufzeichnen. Und dort werdet ihr das Bild sehen, was wir jetzt hier ja echt faszinierend bestaunen. Das ist eine ganz bunte Collage von allen möglichen Organismen.
Ja, auf YouTube ist der Herion-Kanal. Da könnt ihr gerne einmal drauf klicken und ein Abo dalassen. Und diese Kleinstlebewesen, also du hast es eben schon angedeutet, ne? Das sind so, sind Quallen drauf, die leuchten in den schillerndsten Farben. Thorsten, du kannst vielleicht sogar noch mal besser einordnen, was man da alles sieht, ne?
Ja, dafür ist mein Studium schon ein bisschen her, aber ich kann es auf jeden Fall beschreiben. Mein Sohn selbst ist derzeit großer Star Wars und Ninjago-Fan. Ich glaube, der wäre begeistert von diesen Creatures oder Kreaturen, die man da sieht. Manche sehen wirklich aus regelrecht wie UFOs. Sie haben Schirme, mit denen sie pulsieren. Andes sieht aus wie so ein klassischer Krebs, wie das Krill oder wie Garnelen. Dann sind wieder andere Organismen dabei, die luminisieren. Also sie haben ein neonfarbenes Band, was über ihren schlangenartigen Körper gleitet. Also irre und völlig.
Es ist, als würde man in ein anderes Universum gucken, so ein bisschen, ja. Klaas, wie habt ihr das fotografiert? Die haben ja nicht stillgehalten.
Nee, das tun sie nicht, aber wir haben dafür hochauflösende Kameras, Unterwasserkameras in Unterwassergehäusen. Und damit nehmen wir ungefähr zwischen 20 und 25 Bilder pro Sekunde auf. Das heißt, wir generieren einen riesengroßen Datensatz. Das sind wirklich Millionen, Billionen von Bildern. Und wir setzen diese Kameras dann auf Unterwasserfahrzeugen, auf sogenannten autonomen Unterwasservehikeln ein oder wir packen sie stationär an Verankerungen oder aber auch vertikal von Forschungsschiffen aus. Das heißt, alles, was vor die Kamera schwimmt oder was wir sozusagen sehen mit der Kamera, wird fotografiert. Jedes einzelne Bild wird segmentiert und ausgeschnitten und landet dann bei uns auf den Festplatten.
Warum sind die eigentlich so unterschiedlich, diese Tierchen oder Organismen? Warum sind die so bunt und warum sehen die alle so unterschiedlich aus, obwohl sie doch alle, wie wir eben sagten, zwei Zwecke erfüllen? Sie dienen als Futter und sie regulieren das Klima. Aber warum müssen die so fantastisch unterschiedlich aussehen?
Naja, die kommen ja aus ganz unterschiedlichen Tierreichen. Wir sehen da ja Borstenwürmer, wir sehen da Medusen, das ist der Quallenschirm von den Quallen. Wir haben dort, wie du schon gesagt hast, Euphausia 10, die man auch besser kennt unter dem Namen Krill. Das heißt, das, was die Wale vor allem fressen. Wale tauchen auch in die Twilight Zone ein, weil dort verdammt viel von diesem Krill zu finden ist. Die sind halt wunderschön und faszinierend und ich freue mich immer wieder. Also ich würde eigentlich jedem Menschen wünschen, dass er mal auf ein Forschungsschiff kommt und ein Mikroskop diese Tiere sich beobachten kann. Aber das ist natürlich nicht möglich, weil diese Forschungsreisen natürlich sehr begrenzt sind. Wenn man das aber irgendwie sehen möchte, kann man vielleicht bald die Möglichkeit haben und zwar auch über die Webpage des Herions. Und da wird es hoffentlich in naher Zukunft das sogenannte Plankton-TV geben. Das heißt, ich versuche eine Kamera stationär, die wir in der Nordsee haben, per Livestream auf einen YouTube-Kanal oder auf eine Website zu streamen, sodass jeder sehen kann, was gerade im Ozean passiert.
Faszinierend.
Es ist super faszinierend, ja.
Kannst du da überhaupt was sehen oder ist da die Verbindung zu schlecht in die Tiefe? Krisselt das Bild immer.
Wir testen gerade eine Kamera auf 10 Meter Wassertiefe vor Helgoland. Da funktioniert das ganz gut, aber auch da ist natürlich eine gute Datenleitung das A und O. Und wir versuchen das immer wieder zu verbessern, aber man sieht auf jeden Fall was.
Faszinierend. Lass uns gleich nochmal auf die Technologie kommen, mit der ihr das alles erforschen könnt.
Die Twilight Zone. Und überhaupt die Tiefsee, sie gilt ja als weniger erforscht als der Mond. Ich weiß doch, als Kind hatte ich über meinem Bett eine große Karte des Mondes. Das war regelrecht eine Landkarte und ich fand es irre faszinierend, dass es Landkarten oder Mondkarten, Karten vom Mond gab. Das sieht ja in der Tiefsee noch komplett anders aus. Ein total unerforschtes, vielleicht nicht total, aber größtenteils unerforschtes Terrain. Woran liegt das eigentlich?
Man kann sich das eigentlich ziemlich bildlich vorstellen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal, sagen wir, Forscher an Land sind, dann setzen wir uns irgendwo in den Baum und warten, bis der Affe kommt, den wir beobachten wollen. Wenn wir im Ozean sind, also auf einem Schiff zum Beispiel, an der Wasseroberfläche, wir können da nicht reingucken. Wir wissen gar nicht, wo was ist. Und die Verteilung dieser Organismen, die ist halt auch sehr divers. Das heißt, unter gleichen Umständen, unter gleichen Temperaturen oder Salzgehalten in einer bestimmten Meerestiefe haben wir eine komplett durchmischte Verteilung. Das heißt, wir haben die sogenannte Patchiness. Das heißt, dass wir überall Punkte haben von konzentrierten Organismen und an anderen Stellen wiederum keine. Und wenn wir jetzt die Kamera reinlassen oder die Netze, die wir früher benutzt haben, um Organismen zu fangen und unter dem Mikroskop anzugucken, dann kann es sein, dass wir teilweise gar nichts mit hochbringen oder nichts sehen in der Kamera und denken dann, naja, da ist halt nichts, aber 5 Minuten später kann das Bild ganz anders aussehen. Und das heißt, die Erforschung eigentlich von Ozeanen, von der Tiefe besonders, ist sehr herausfordernd. Auf der anderen Seite braucht man aber auch die Technik dahinter. Das heißt, wir brauchen die Geräte, die in diese Tiefe runtergelassen werden können. Das heißt, Titangehäuse. Es ist alles sehr teuer. Ja. Und erstmal dorthin zu kommen, ist sehr teuer. Und das heißt, man hat nur nicht endlos Zeit.
Klaas, du hast ja schon richtig früh angefangen, mit solchen Geräten und auch mit solchen Tauchrobotern zu arbeiten und die man mit Unterwasserkameras zu bestücken. Und inzwischen gibt es ja Tauchroboter und Fahrzeuge, die man mit Laserscannern versehen kann, um dann den Meeresboden besser zu erkunden. Also kannst du einmal noch stärker aufschlüsseln, welche Technologien nutzt ihr für was und wie ihr eben auch mit diesem Problem umgeht, dass ihr eben diese konzentrierten Stellen habt und dann aber auch wieder diese Wastelands, nenne ich es mal, also diese großen Areale, wo gar nichts ist.
Ja, also wir gucken uns einmal die zeitliche Verteilung an. Das heißt, wir haben stationäre Kamerasysteme, die an Verankerung sind. Das heißt, alles, was dort vorbeischwimmt, was dort ist, das können wir uns hochaufgelöst auf einer zeitlichen Skala anschauen. Räumliche Verteilungen sind ein bisschen herausfordernder. Da heißt es, wir schleppen Kameras hinter dem Schiff her oder aber wir lassen sie vertikal ins Wasser an verschiedenen Stellen runter. Oder aber, was man jetzt neuerdings vermehrt macht, ist, wir rüsten sogenannte Argo-Glider. Das sind Wasserkörper, Treibkörper sozusagen, also Argo-Floats, sind ausgerüstet mit Temperatur- und Salzgehaltssensoren und noch einer Vielzahl anderer. Und die versuchen wir gerade mit miniaturisierten und Low-Power-Kamerasystemen aus zustatten, damit wir sozusagen auch die zeitliche und räumliche Verteilung gut auflösen können.
Aber du interessierst dich ja insbesondere fürs Plankton. Wie kann man mit einer Kamera, ich vergleiche die jetzt mal mit einer Fotokamera oder mit einer Kamera vielleicht vom Handy, wie kannst du mit so einer Kamera in so einem riesigen Wasserkörper das kleine Plankton sehen?
Bei uns geht alles um die Vergrößerung. Man kann es eigentlich so sagen, dass wir geschleppte Mikroskope einsetzen. Also jede Kamera ist wie ein Mikroskop, das sich einen mini kleinen Raum nur anguckt. Also unsere Schärfentiefe oder unser Depth of Field, wie man sagt, der Bereich, in dem wir fotografieren, der ist nur wenige Mikrometer bis Millimeter groß. Und die Organismen, die wir auf dem Bild sehen oder auch jetzt gerade besprochen haben, die sind alle winzig klein. Das heißt, die sind wirklich nur wenige Mikrometer, hunderte von Mikrometern groß.
Inwiefern hilft denn da möglicherweise auch künstliche Intelligenz? Ich frage das, weil wir wissen ja einerseits, die Objektive werden immer besser, ne? Die Kameratechnologie entwickelt sich, aber auf der anderen Seite sehen wir ja auch gerade, dass sich sozusagen softwareseitig unheimlich was tut. Inwiefern kann denn künstliche Intelligenz euch auch helfen, zum Beispiel Zahlen besser zu schätzen, also wie viele Arten jetzt dort auf einem Fleck sind? Sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also wir können uns natürlich nicht die Hunderttausenden bis Millionen und Billionen Bilder angucken und per Hand sortieren. Ah. Das habe ich vor vielen Jahren noch gemacht. Als ich Diplomant war, musste ich viele der Bilder, weil die Software noch nicht gut genug war, per Hand sortieren. Mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz haben wir jetzt bestimmte Algorithmen und ein sogenanntes Machine Learning, was uns hilft, die Bilder zu klassifizieren. Das heißt, wir machen Vorgaben, wir gucken uns die Bilder an, wir trainieren den Computer und sagen, diese 200 Bilder sind zum Beispiel Qualle A und Qualle B sieht wiederum ganz anders aus und sortieren Bilder vor. Der Computer wiederum guckt sich diese Bilder an und extrahiert sogenannte Features von den Bildern, das heißt Merkmale. Und diese Merkmale, die benutzt er, um die ganzen Millionen von Bildern zu sortieren. Und das ist aber immer noch der Bottleneck, der Flaschenhals unserer Forschung. Also die Hardware geht immer weiter voran. Wir haben immer bessere Kamerasysteme, aber wirklich, um die Daten wirklich sinnvoll auswerten zu können, dafür benötigen wir noch bessere Algorithmen. Und daran arbeiten wir gerade auch, dass wir vor allem mit Data Scientists und KI-Experten zusammenarbeiten, weil ein Meereswissenschaftler selber das gar nicht in seinem Leben kann. Ich habe schon genügend zu tun, damit mich mit den Organismen auseinanderzusetzen, mit den Kameras. Und deswegen machen wir so ein Teambuilding jetzt gerade, was ziemlich wichtig ist.
Kann ich mir total vorstellen, dass künstliche Intelligenz da hilft, weil das wissen wir, oder viele werden das wissen, dass gerade was so Bilderkennung angeht, da ist KI ja schon relativ weit, will ich mal in Anführungszeichen sagen, weil wer weiß, wo wir in 5 Jahren stehen, aber da kann eine KI ja schon relativ viel also zu erkennen, was ist jetzt mal ganz platt gesagt ein Hund, was ist ein Mensch, einfach indem sie unendlich viele Bilder oder Millionen von Bildern gefüttert bekommt, à la, das ist ein Hund, so wie du das eben erklärt hast mit der Qualle. Und ist das was, wo ihr dann sehen könnt, das werden immer mehr oder das werden immer weniger? Also für was setzt ihr dann solche Auswertungen ein? Also was ist, sagen wir mal, das höhere Ziel dieser Auswertung?
Also das höhere Ziel der Auswertung ist sowas wie eine Landkarte unter Wasser zu erstellen. Ein Verteilungsbild von Plankton, von Organismen in der Tiefsee oder auch in Küstenregionen zum Beispiel. Weil das total wichtig ist, einmal zu sehen, wo ist denn die Bindung von Kohlenstoff zum Beispiel am höchsten? Wo haben wir sogenannte Kohlenstoffsenken und wo haben wir Bereiche, wo Kohlenstoff ausgast wiederum, weil wir bestimmte Organismen gar nicht haben? Also die spielen da ja eine große Rolle. Und um das nochmal vielleicht aufzunehmen, was du gerade gesagt hast, wir machen ja nichts anderes als das Telefon heutzutage mit uns. Jeder kennt dieses Face Detection. Man guckt ins Telefon, es wird entsperrt. Genau das machen wir eigentlich auch mit den Organismen. Und wenn wir jetzt diese ganzen Bilder sortiert haben, können wir halt beschreiben, wo ist zum Beispiel die Qualle A jetzt wiederum, unter welchen Temperaturen finden wir sie. Und dann ist es ja auch ganz wichtig zu sagen, okay, wenn wir jetzt die Temperatur haben, und die erhöht sich in den nächsten Jahren, werden wir sie dort immer noch finden oder verändert sich das Ganze? Also wir leben ja in verändernden Zeiten, in Zeiten, die sich stark verändern. Und da ist es halt sehr wichtig zu wissen, was dann im Meer auch passiert.
Und vielleicht ja auch, was man schützen muss, wenn man weiß, Mensch, wir haben den Meeresboden oder die Meeresregion kartiert, wir können die einordnen, wir können deren Bedeutung verstehen für den CO2, für den Kohlendioxidkreislauf. Vielleicht lassen sich ja auch da Schutzkonzepte mit erstellen, oder?
In einer perfekten Welt mit Sicherheit, Thorsten.
Ja. Ja,
das ist genau das Thema, was aber auch immer wieder schwierig wird. Wir kennen in der Tiefsee zum Beispiel jetzt die neuesten Fälle von Deep Sea Mining, dass Länder sich ihre Claims abstecken und in bestimmten Bereichen riesengroße Tauchroboter runterlassen und dort die sogenannten Mangardenknollen, die enthalten seltene Erden, die brauchen wir wiederum für die Herstellung von Elektrogeräten. Aber das ist halt sehr schwierig, weil der größte Raum des Ozeans liegt halt außerhalb der Wirtschaftszone der einzelnen Länder. Das heißt, jedes Land hat eine exklusive Wirtschaftszone und außerhalb dieser Zone wiederum ist der offene Ozean. Und da gelten ganz andere Regeln, teilweise auch keine Regeln. Naja, damit muss man halt immer wieder Ratschläge geben. Wir werden häufig gefragt, zum Beispiel auch zum Abbau oder was kann passieren. Alles, was die Wissenschaft tun kann, ist wirklich nur Ratschläge zu geben und zu sagen, also aus unserer Sicht erholt sich das Ökosystem da unten nicht, wenn wir da jetzt mit Fischereischleppnetzen rüberfahren oder mit Deep-Sea-Mining-Geräten. Und das sollte man lieber lassen oder bestimmte Schutzzonen einrichten. Was dann wiederum getan wird, steht auf einem anderen Blatt Papier. Dann
lass uns noch einen Moment bei den Manganknollen bleiben, weil du das jetzt gerade so angefangen hast zu erzählen. Das sind so kartoffelgroße Klumpen, muss man sich vorstellen. Also Mangan ist ein Metall. Diese Knollen können auch Eisen, Kupfer, Nickel, Kobalt oder seltene Erden enthalten. Und das ist ja eben schon gesagt, ne, dass wir die brauchen zur Herstellung, also von Solarmodulen, Windturbinen, Lithium-Ionen-Batterien. Ne? Also
ganz genau.
Genau das, was wir eigentlich auch für die Energiewende brauchen und was uns ja auch ein Stück weit dann wiederum hilft, CO2 zu begrenzen, ne? Durch eben solche Lithium-Ionen-Batterien. Und auf der anderen Seite hast du gesagt, das ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil wir eben gar nicht wissen, was wir da unten kaputt machen. Kannst du das noch einmal konkretisieren? Also was können denn die Folgen sein, wenn man mit Tiefseerobotern, vielleicht sagst du einmal, wo das gemacht wird, da und da dann eingreift und den Meeresboden da umgräbt?
Also es gab erste Feldstudien zum Abbau von Manganknollen, erstmal um zu sehen, wie sinnvoll ist das Ganze eigentlich, kriegen wir da genug an die Oberfläche, das ist viele Jahrzehnte her und man hat vor nicht allzu langer Zeit dieses Gebiet wieder besucht und geguckt, wie hat sich das denn entwickelt, kam es zu einer Renaturierung, sehen die Gebiete jetzt wieder ökologisch okay aus und man hat gesehen, dass sich da unten gar nichts erholt hat. Das ist natürlich sehr schwierig, wenn man dann jetzt beginnt und alle Länder anfangen, sozusagen das Meer zu fördern. Man weiß eigentlich gar nicht, was passiert. Und das ist bei vielen Punkten eigentlich so. Das ist nicht nur bei dem Deep Sea Mining so, wo man noch gar nicht die Auswirkungen auf die Organismen, auf die Meeresumwelt versteht. Jeder kann sich vorstellen, dass wenn man den Meeresboden umgräbt, die oberen Zentimeter, Meter wiederum, dass man Kohlenstoff, was da unten gebunden ist, freisetzt, was wiederum dann in die Atmosphäre gelangt, was in unserem Fall ja auch nicht gerade sehr förderlich für das Weltklima ist. Aber auch Organismen werden durch den Staub, der aufgewirbelt wird, zum Beispiel beeinflusst. Die wandern vielleicht in andere Gebiete, sterben, was dann auch immer passiert. Das Ganze passiert aber auch in anderen Gebieten. Auch in unseren Küstenräumen haben wir eine sehr starke Nutzung. Das heißt, wir bauen sehr viele Windparks. Du sprachst ja auch von der Energiewende. Das heißt, wir benötigen das ja auch. Der Ozean hilft uns ja sozusagen auch in diesem Sinne. Aber ich glaube, das Zauberwort, was wir verstehen müssen, eigentlich als Gesellschaft, ist eine nachhaltige Nutzung mit dem Ozean. Das heißt, dass wir nicht alles machen, was man tun kann, sondern erstmal verstehen muss, was die Folgen sind und dann sanft startet mit diesen Maßnahmen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der auch wirklich von der Politik in die Welt getragen werden muss.
Ist das ein Punkt, der dich jeden Tag aufs Neue motiviert? Denn ich kann mir vorstellen, wenn man viele Jahre das Meer erforscht und man sieht eigentlich, dass sich die Situation verschlechtert als verbessert, dass man irgendwann denkt, ey, wofür mache ich das Ganze denn eigentlich noch? Gehen dir solche Gedanken durch den Kopf oder merkst du, dass das, was ihr herausfindet, was du erforscht, auch wirklich Gutes bewirken kann?
Also ich denke schon, dass wir Gutes bewirken können und ich merke es immer wieder in Gesprächen, zum Beispiel mit Freunden, mit der Familie, die mich fragen, was ist denn da, habe ich was gelesen? Man kann da ziemlich in negative Gedanken verfallen und eigentlich ist doch alles immer ziemlich negativ. Aber von Haus aus bin ich nun mal ein sehr positiver Mensch. Ich habe immer noch nicht aufgegeben und ich glaube auch, dass wir nicht aufgeben dürfen, was zu verbessern. Und ich glaube, dass was wir wirklich tun müssen, ist, genau das, was wir hier gerade in diesem Raum tun, dass wir vielleicht einfach ein bisschen mehr Verständnis bringen oder auch aufzeigen, was da unten eigentlich passiert. Denn jeder, der im Ozean schwimmen geht, der weiß nicht, dass er gerade Millionen von Algenzellen um sich rumschwimmen hat, während er badet. Und das will man vielleicht auch gar nicht wissen. Aber wenn man weiß, wie wichtig das eigentlich für unser gesamtes Klima und für unseren gesamten Ozean ist, dann ist das eigentlich schon recht wichtig. Und vielleicht gibt es da bald das Plankton-TV und jeder sieht einfach die zauberhafte Welt da unten. Und ich glaube, das ist das Beste, was man dann machen kann, nämlich einfach ein Verständnis zu haben dafür und Entscheidungen zu überdenken.
Gibt es denn noch mehr, was so der Einzelne tun kann? Also was kann ich tun? Also beim Baden vielleicht oder so?
Es gibt ja sogenannte Beach Cleanup Days und es gibt ganz viele Veranstaltungen sozusagen im Rahmen von Ozean-Festivals, wo man Sachen machen kann. Ich denke mal, was jeder Einzelne tun kann, ist, glaube ich, einfach ein besseres Verständnis für den Ozean, für unsere Natur an sich zu haben. Und ich glaube, dann geht man auch besser mit den Ressourcen und mit den Dingen um.
Ich habe auch gelesen, dass Freizeitskipper, also Segler oder Motorbootfahrer, die Möglichkeit haben können, an eurer Forschung teilzunehmen und euch zu unterstützen. Was ist das für ein Projekt? Kann da bald jeder zum Jacques Cousteau werden, der ein kleines Segelbötchen hat?
Das ist unsere Hoffnung, genau. Also jeder, der auf dem Ozean rumschippert, sei es ein Freizeitkapitän, der über den Atlantik segelt oder auch nur von der Ostsee in die Nordsee reinsegelt oder die großen Containerschiffe und Fährlinien, wie zum Beispiel die Hurtigrouten, die wollen wir ausstatten mit Sensoren, die halt dann auch Plankton und andere Parameter im Ozean messen. Und das hilft uns halt ungemein, den Ozean zu verstehen, weil, wie wir vorhin schon besprochen haben, wir haben viel zu wenig Messdaten eigentlich.
Klaas, wenn ich euch als Freizeitskipper oder auch vielleicht als Berufsseefahrer unterstützen will und ich will für euch Daten sammeln, was muss ich da tun? Wie genau gehe ich vor?
Das ist ein guter Punkt. Wir wollen jetzt jeden Segler, der auf dem Ozean unterwegs ist, mit Sensoren ausstatten, dass er Planktonkameras mitbekommt und Bilder machen kann. Er kann Temperaturmessungen machen oder auch CO2-Messungen entlang seiner Route. Und wir haben ein neues Projekt, das von der Helmholtz-Förderung gekommen ist. Das heißt SOOP, Shaping an Ocean of Possibilities. Und SOOP ist gleichzeitig die Abkürzung für Ships of Opportunities. Das heißt, das sind Schiffe, die uns Räume zur Verfügung stellen, damit wir Messgeräte an Bord bringen können. Das machen wir schon im begrenzten Rahmen. Das heißt, einige Fähren, zum Beispiel auch zwischen Helgoland und Büsum, fahren mit einer sogenannten Ferrybox, einem Messsystem hin und her. Und dieses Projekt zielt darauf aus, dass wir die Wissenschaft mit Citizen Scientists, mit Bürgerwissenschaftlern zusammenarbeiten wollen. Das heißt, wir wollen den Ozean besser vermessen können. Dazu brauchen wir mehr Messdaten. Und da jeden Tag Hunderte, Tausende von Seglern unterwegs sind, warum nicht die einfach mit diesen Sensoren ausstatten? Und das ist dann auch eine Kooperation wiederum mit der Industrie, mit der wir zusammenarbeiten, weil meistens diese Kamerasysteme, die wir vorhin schon besprochen haben, das sind Prototypen. Das sind meistens ziemlich genau einzeln hergestellte Geräte, die sehr teuer sind. Wenn man jetzt eine Vielzahl von diesen Geräten bauen würde, werden sie auch günstiger. Und das heißt, wir statten damit dann die Segler aus oder hoffen auch, dass große Unternehmen wie zum Beispiel die Reedereien mit ihren Containerschiffen auch Geräte kaufen und damit dann die Ozeanbeobachtung finanzieren.
Und das findet man dann bei euch auf der Webseite?
Ganz genau. Wir haben eine Website, da kann sich jeder Freizeitkapitän, jeder Segler, jeder Fährbetreiber, wie auch immer, melden bei uns. Und dann besprechen wir mit denen, wie man am besten auch mit dem Schiff dann ein Jacques Cousteau werden kann.
Danke dir, lieber Klaas. Schön, dass du heute hier warst. Wir werden auf jeden Fall die Webseite von eurem Institut auch in den Shownotes verlinken, genauso wie alle Studien und faszinierenden Bilder, die wir erwähnt haben.
Dankeschön. Ja, es war schön, hier zu sein heute und mit euch zu sprechen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
Damit sind wir am Ende von Herion Academy, dem neuen Spezial von PM Schneller Schlau.
Schreibt uns gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat oder vergebt einfach nur ein paar Sterne. Wir freuen uns sehr darüber. Oder schreibt eine E-Mail an presse@herion.de.
Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Produktion Martin Putz, Redaktion Christoph Wörle, Mitarbeit Jasmin Ebauer.
Das Helmholtz-Zentrum Herion unterstützt bei der Recherche und stellt Audiodateien zur Verfügung.